Ein Zitat aus dem Buch »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« von Martina Hefter. Was war Schlaflosigkeit anderes, als die Sternbilder anzusehen und eine Art Schutz oder Dach über sich zu wissen? Sternbilder waren die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Mythologie. Zitat Ende. Juno, die Hauptperson in dem Roman, ist schlaflos und sie schaut sich Sternbilder an. Oder sie chattet in der Nacht mit Männern, die mit Frauen online eine Beziehung anfangen, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Martina Hefter, die mit ihrem Roman den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, ist im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Haben Sie, um für den Roman zu recherchieren, selbst mit diesen sogenannten Love-Scammern gechattet, die Frauen ködern, um Geld zu bekommen?
Ja, das habe ich gemacht. Allerdings war das noch gar keine Recherche, sondern ich habe tatsächlich auch solche Anfragen bekommen. Und am Anfang wusste ich auch noch nicht, dass das das Love-Scamming ist. Aber ich wusste gleichwohl, das ist irgendwie merkwürdig. Also ich, da konnte etwas nicht stimmen. Und dann habe ich das erfahren, zufällig, und habe gar nicht zu Recherchezwecken denen geantwortet, sondern aus einer Art zuerst naiver Neugier heraus, auch ein bisschen unbekümmerter Spaß. Ha, was wäre denn, wenn ich denen antworte, um zu schauen, ob da überhaupt auch eine Antwort kommt, wenn man selbst mit offensichtlichen Lügen antwortet, was ich auch getan habe.
Wie erklären Sie sich das, dass Menschen darauf hereinfallen? Also Sie haben gesagt, ich habe immer gewusst, die wollten was anderes. Wenn die mir Komplimente machen, dann haben die dabei Hintergedanken. Wie kann man sich erklären, dass Leute das Spiel mitspielen?
Ich denke mal, zum einen mediale Unerfahrenheit. Das sind ja oft ältere Frauen, die da angeschrieben werden, die sich vielleicht gar nicht so sehr im Netz oder auch überhaupt in der Öffentlichkeit aufhalten. Manche sind vielleicht schon länger verwitwet oder generell alleinstehend, und dann kann man das vielleicht nicht so schnell erkennen. Und das andere ist vielleicht tatsächlich eine ganz große Bedürftigkeit, und dann erfüllen sich plötzlich scheinbar alle Träume. Also da kommt ein wunderbarer Traummann, das will man dann vielleicht auch erstmal glauben.
Ihre Romanheldin Juno, die lebt ja in zwei Welten. Der Alltag, der ist sehr fordernd für sie. Sie pflegt ihren schwerkranken Mann, der an Multiple Sklerose erkrankt ist. Sie schlägt sich als Performance-Künstlerin durch, muss gucken, dass sie das Geld immer zusammenkriegt, dass es reicht. Und dann ist da ihr Nachtleben mit den Männern im Internet. Was bedeutet Ihre Romanheldin das?
Ich glaube, es ist eine kleine Flucht, aber gar nicht mehr vor dem schweren Alltag, sondern vielleicht eine Flucht auch wieder in eine Art von Zustand, der auch etwas Künstlerisches vielleicht hat. Das ist ja eigentlich ein kleines Rollenspiel, in das sie sich begibt, und das ähnelt eigentlich dem Bereich in der Performance, in dem sie sich auch aufhält. Also wenn man auf einer Bühne steht, ist man ja auch, hat man sofort eine andere Persona, und das ist, glaube ich, erst einmal das und gar nicht so sehr die Flucht aus einem Alltag, den sie vielleicht auch gar nicht so als ausweglos empfindet. Sie nimmt das schon als belastend wahr, aber es ist, glaube ich, eher so eine Art, vielleicht auch eine kleine Traumwelt.
Ist auch ein Spiel einfach.
Ein Spiel, genau.
Und dann trifft sie im Netz Benu und es entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden. Das ist eigentlich unklar, was das für eine Beziehung ist. Also sie fällt ja nicht auf ihn herein, sie weiß immer, aha, der hat Hintergedanken. Was macht für sie Benu denn so interessant?
Naja, irgendwann beginnen sie ja diese Unterhaltung unter dem wirklichen Namen, zumindest dem von Benu. Also er gibt sich dann zu erkennen als junger Mann aus Nigeria und lässt sein Love-Scammer-Profil auch dann fallen. Und Juno hat natürlich trotzdem Angst, dass er trotzdem weiter versuchen wird, sie hinters Licht zu führen. Sie ist da sehr vorsichtig. Und trotzdem merkt sie auch, sie merkt eine gewisse Wahrhaftigkeit ihm doch an, indem wie er antwortet, indem wie er reagiert, kann sie eigentlich so diesen Verdacht gar nicht so weiter aufrechterhalten, macht es aber trotzdem.
Das macht ihn ja auch so glaubhaft, nicht? Dass sie diese Wahrhaftigkeit merkt. Der ist auch intelligent, der ist geschickt. Kann man auch beides sein, wahrhaftig sein und trotzdem ein Betrüger?
Ja, das kann vielleicht schon sein. Das würde ich nicht ausschließen. Ich meine, natürlich muss man auch sehen, die Umstände, in denen Benu lebt, in einer kleinen Stadt in Nigeria, sind vielleicht auch dergestalt, dass er da vielleicht darauf angewiesen wäre, was das den kriminellen Akt nicht besser macht. Ne? Das muss man schon auch ganz deutlich sagen. Aber das sind so ein bisschen die Gedankengänge von Juno. Und man kann natürlich, man kann auf eine Weise aufrichtig sein, aber da kommen wir in so große, fast schon philosophische Gebiete, die sind auch ungeheuer komplex. Und ich frage mich das oft, kann jemand, der kriminell ist, auch ein guter Mensch sein? Ne? Und dann muss man aber natürlich fragen, wie sieht der kriminelle Akt aus? Also das kann man dann auch ganz schwer vergleichen miteinander, Diebstahl oder...
Ja, aber wir müssen ja auch in unserem Leben akzeptieren, dass nicht alles schwarz und weiß ist, sondern oft auch das Interessantere nicht schwarz und weiß.
Ganz genau.
Juno, so heißt ihre Romanheldin, Jupiter, das ist der Name ihres Mannes, Bennu, dieser Name bedeutet Totengott. Welche Bedeutung spielen denn Namen in ihrem Roman?
Ich hatte zuerst eigentlich nur den Wunsch, dass ich keine Alltagsnamen verwende, weil ich habe lange Lyrik geschrieben und da hat das einzelne Wort und auch Namen haben da eine ganz andere Bedeutung. Und Juno, ich mochte den Klang und bin dann natürlich sehr schnell auf Jupiter gekommen und habe erst gedacht, das kannst du nicht machen, das ist ja eine verrückte Idee, aber eigentlich soll man mutig sein in der Literatur. Und dann hat sich das als sehr sinnvoll auch erwiesen, weil man sofort auch einen Blick von außen drauf auf das Geschehen hatte. Also auch ich als Autorin hatte vielmehr die Distanz und auch nochmal das Stichwort Spiel, wie in ein Theaterstück reinzugucken. Und Bennu war dann nur konsequent, einen Namen aus der altägyptischen Mythologie zu nehmen. Da hat mich aber die Rolle des Totengottes weniger interessiert, als das ist auch das, was dem Phönix entspricht. Ein Vogel, der immer jeden Morgen neu geboren heraufsteigt, das fand ich eigentlich den wichtigeren Aspekt.
Es macht ja auch viel dieser Unterhaltung aus. Sie spaziert in der Nacht, aber sie hat auch etwas, was sehr aus dem Augenblick lebt. Nicht? Dass beide wissen, das hat keine Zukunft zwischen uns. Das ist für beide klar.
Ja.
Und umso interessanter wird der Augenblick dann für die beiden.
Ja, ganz genau.
Sterne, Sternbilder, die spielen eine ungeheure Bedeutung. Welche ist das?
Die geben dem Ganzen auch eine Form von großer Globalität, würde ich sagen. Die Sterne sind immer oben und wir können von verschiedenen Blickwinkeln der Erde hinaufschauen. Natürlich auf der Südhalbkugel sieht man andere Sterne, aber trotzdem hat das etwas Verbindendes, finde ich. Auch etwas ganz Universelles, also da sehr, ein bisschen kitschig ausgedrückt, aber es ist vielleicht auch ein bisschen wahr, wenn man so an das vergleicht, also die Probleme auf der Erde erscheinen sofort ganz, ganz klein und gering, wenn man das dann größer denkt in universellen Weltallzusammenhängen. Das ist aber natürlich auch ein gewisser Romantizismus ist da schon dabei bei dem Gedanken, aber den erlaube ich mir da auch.
Es macht auch demütig einfach, sich diese Sterne anzuschauen. Sie sagten, dass gerade die Diskussion, diese Unterhaltung zwischen den beiden ist auch eine Unterhaltung zwischen den reichen Ländern der Welt und dem globalen Süden, den armen Ländern. Und das spiegelt sich eigentlich auch in den Namen der Sternbilder wieder.
Genau. Das ist zum Beispiel so, dass wie es jetzt in Nigeria genau ist, weiß ich gar nicht, aber wenn wir das Sternbild Löwe sehen, das steht zum Beispiel in Nigeria, was noch auf der nördlichen Halbkugel ist, aber das steht auf dem Kopf, da kann man eigentlich gar nicht so schnell drauf kommen, darin einen Löwen zu sehen. Und ich habe ein bisschen recherchiert, ich weiß jetzt gar nicht, Orion, das Sternbild, ist in der Südsee ein Schmetterling und ich glaube, bei den Sumerern war es ein Schaf. Also das ist eben so, je nachdem, wie man hochguckt und man erkennt die Form, kann die ganz anders aussehen. Das fand ich auch sehr interessant. Das ist, und trotzdem gehen wir immer davon aus, dass es überall auf der Welt Orion ist, was natürlich dann, oder überall auf der nördlichen Halbkugel, ist das gar nicht, das stimmt gar nicht, weil, und das ist halt ein gewisser, wie soll ich sagen, so ein gewisser Gedanke, dass wir, unsere Sichtweise ist die einzige, die es gibt. Das ist uns, glaube ich, ein bisschen so einfach auch anerzogen oder wir können das manchmal gar nicht anders, als so zu denken.
So wie die Kinder. Natürlich sind wir alle, da sind wir auch eurozentristisch, egozentristisch, dass wir einfach davon ausgehen und sich wundern, dass die eigentlich ganz andere Sterne sehen und die Sternbilder auch vielleicht ganz anders benennen würden, als wir sie dann benennen. Bennu fragt einmal in einem Chat, glaubst du an Gott? Ich glaube an ihn, schreibt er. Und dann die Antwort, früher ja, antwortet Juno, jetzt nicht mehr. Ich glaube an den Weltraum, ich wäre gerne Astrophysikerin, Zitat Ende. Warum wäre sie denn gern Astrophysikerin?
Das sagt sie natürlich auch ein bisschen, vielleicht ganz leicht in einer Form von Spaß. Sie will es vielleicht nicht wirklich werden, aber sie findet es interessant. Vielleicht genau deswegen, weil sie sich dann mehr für die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge interessiert als für die spirituellen vielleicht, religiösen. Vielleicht hat sie einen gewissen Hang zur Nüchternheit. Vielleicht liegt es so. So genau weiß ich das selber auch gar nicht. Manchmal hat man seine Romanfiguren ja auch nicht immer komplett im Griff.
Aber wo Sie spirituell sagten, ich hatte schon in einigen Teilen des Romans das Gefühl, dass Sie eine spirituelle Beziehung zu Ihren Meditationen oder zu Ihren Betrachtungen im Himmel hat. Da spielt auch der Film Melancholia eine große Rolle. Wie die Vögel niedergehen, heißt es einmal, wie die Vögel niedergehen. Hagel donnert, die Luft zu, das Gras zittert. Mich macht Bedrohung aus dem All immer besonders traurig, weil die Dimensionen so viel größer sind. Das spielt auch auf den Film an, wo der Komet auf die Erde zudonnert. Das ist ein trauriger Film eigentlich, oder?
Ja, das ist ein trauriger Film. Und die ersten drei Zeilen, die Sie eben vorgelesen haben, die stammen aus einem Gedicht, das Juno mal versucht hat zu schreiben. Das hat sie ihm dann geschickt. Und ja, in der Phase, in der sich Juno befindet, ist natürlich, sie ist schon traurig angesichts der, nicht nur der Verhältnisse, in denen sie lebt, sondern gerade auch in der Unterhaltung mit Bennu wird ihr ja eben so diese Ungleichheit der Lebensverhältnisse schon auch bewusst und auch ihre relativ doch sehr spürbare Machtlosigkeit, selbst als einzelnes Individuum da jetzt sofort was dran zu ändern. Ich glaube, das macht sie auch traurig.
Und was tröstet Juno? Eine Wildbiene?
Ja, so Kleinigkeiten, ja, tatsächlich. Also die Wildbiene, die zieht bei Juno und Jupiter ein, weil Jupiter hat sich ein Insektenhotel gekauft und das steht auf dem Balkon und die Wildbiene taucht relativ früh im Jahr schon auf und sie findet es sehr, sehr schön, dass da auf einmal so ein kleiner Gast bei ihnen zu Hause ist. Und sie sieht auch, wie sehr sich Jupiter daran erfreut. Und das ist schon auch eine bestimmte Form von Trost, ja.
Ist auch eine Schulung des Blicks, einfach so eine Sache wie eine kleine Wildbiene mal sich genau anzuschauen.
Ja.
Und das klingt jetzt auch ein bisschen pathetisch und kitschig, aber wenn man dann sagt, mein Gott, was ist das für eine wunderbare Welt, die sowas hervorgebracht hat?
Ja.
So ein zauberhaftes, eigentlich zauberhaftes Wesen.
Ja, ein kleines Wesen, von dem aus man dann auch wieder so ganz viel fast metaphorische Gedanken natürlich ableiten kann, weil die Wildbienen im Vergleich zu den Honigbienen eben keinen Honig produzieren und auch wirklich nur leben, sehr kurz leben, um die Eier in diese Röhren des Insektenhotels abzulegen und dann sterben die eigentlich schon wieder. Und da kann man das gleich natürlich als Sinnbild für Bedürfnislosigkeit sehen. Das ist natürlich mutwillig, ne? Aber irgendwie auch ganz schön.
Sterben, Tod, Umgang mit der Zeit, Umgang mit dem Altern, das sind auch die großen Themen des Buchs. Die Zeit, die gibt es nicht als Strahl, sondern als Suppe, sagt Juno. Was meint sie mit Suppe?
Ja, also als eben nicht als Strahl, sondern als relativ amorphes, undefiniertes Gebilde, was also in einer ganz naiven Herangehensweise natürlich auch ein bisschen stimmt. Ne? Wie definieren wir Zeit? Und die Zeit ist eben wirklich nicht chronologisch, sondern Zeitraum. Aber Juno ist nicht wirklich bewandert in Astrophysik, sondern kann das eben nur so mit ihren eigenen Worten ausdrücken, aber natürlich auch in einer gewissen Ironie.
In Ihrem Roman, wir sprachen gerade schon über den Tod und da geht es auch um den Tod, der in jede Handlung hineinragt, den man aber auch ausblenden muss, heißt es im Roman, weil man sonst nicht weiterkommt. Und man altert von der Geburt an auf den Tod zu, auch ein Satz aus dem Roman. Wie kann man das denn ausblenden?
Ich glaube, das tun wir ja jeden Tag immer, in jeder Minute unseres Lebens, weil wir ja sonst wirklich verrückt werden würden. Und manchmal wird es einem ja stärker bewusst. Und das kenne ich auch schon bei Kindern, wenn denen so nach und nach bewusst wird, dass die auch wirklich sterblich sind. Dann, das hatte ich bei meinen eigenen Töchtern auch, dass die plötzlich an einem Abend auf einmal ganz traurig wurden und gesagt haben, das ist ja schrecklich, aber dann ist das auch wieder weg. Sonst das ist, glaube ich, eine menschliche Grundbedingung, das zu verdrängen.
Zeit hat natürlich auch mit dem Altern zu tun. Hat Juno, sie denkt über das Altern viel nach, nicht? Sie ist auch in einem Alter, wo man einfach über das Altern nachdenkt. Wie geht sie damit um? Was ist das für sie, dieses Altern? Was bedeutet ihr das?
Ich glaube, dass sie eigentlich nur deswegen so viel darüber nachdenkt, weil sie auch von außen, von gesellschaftlichen Bedingungen her dazu gebracht wird, darüber nachzudenken. Also das ist gar nicht so, sie selber fühlt sich vielleicht gar nicht so alt oder sie merkt nicht so viel Veränderungen, aber man wird ja geradezu darauf gestoßen, wenn man über 50 ist, gerade als Frau, dann bekommt man alle möglichen Zuschreibungen und mit denen muss man sich auseinandersetzen und gar nicht so sehr mit dem Vorgang des Alterns selbst. Das ist eigentlich so das Komische. Das geht mir auch selbst so. Als Autorin, als Mensch finde ich das auch, eigentlich wäre das gar kein so großes Ding, wenn nicht die Gesellschaft das Alter zu so einem großen Ding macht. Das ist merkwürdig, finde ich.
Ja, dieser Jungsein-Wahn, der existiert, nicht? Dass man sich dem stellen muss, womöglich sogar noch eine Schönheitsoperation machen muss und man kann dem Alter doch nicht
entrinnen. Ja, genau, das ist das eine. Und aber auch, dass es gibt so viele Horrormärchen, wie das Alter dann eigentlich wirklich ist, dass man dann nur noch gebrechlich ist und dies und das nicht mehr kann, was natürlich auch... Es ist nicht vollkommen von der Hand zu weisen, aber ich glaube, es ist viel weniger schlimm, als das immer so dargestellt wird. Und das ist eigentlich auch das, was dann die große Angst erzeugt, würde ich mal so sagen. Und ich glaube, in diesem ganzen Spannungsfeld befindet sich Juno und sie ist natürlich auch darstellende Künstlerin. Und da ist es natürlich schon so, dass Frauen, wenn die nicht mehr ganz jung sind, dann haben die das viel schwerer.
Es ist die Schönheit und die Freude, für die man lebt?
Ja, ich finde schon. Also ich finde, Freude ist immer ein guter Grund. Aber die Freude darf nicht so sein, dass man eben Ungerechtigkeiten und so ausblendet. Also das ist für mich selber jetzt mal sehr wichtig, dass ich weiß, ich darf mich an bestimmten Dingen erfreuen, aber ich weiß auch, es ist nicht alles nur Freude auf der Welt.
Und die Schönheit?
Ja, die Schönheit auch. Es ist das Gleiche. Also die Schönheit, worin liegt die Schönheit eben? Das ist eben genau so, dass so kleine Dinge können eben auch so wunderschön sein. Also hier auch der Blick auf den Kölner Dom und dann sehe ich diesen wunderbaren Bau und an dem kann ich mich immer wieder freuen. Der ist einfach schön. Ja, das finde ich dann, daran erfreue ich mich.
Der Komet, so heißt eine Weihnachtserzählung von Martina Hefter, die sie extra für eine Weihnachtslesung in Köln geschrieben hat. In der Erzählung geht es um drei Frauen, ziemlich verrückte Frauen eigentlich, die früher als eine berühmte Musik, eine Art Punkband aufgetreten sind, die nun in einem Seniorenheim leben und für einen besonderen Weihnachtsmarkt in Plagwitz, das ist ein Stadtteil von Leipzig, Kuchen verkaufen. Martina Hefter ist heute bei uns. Was sind das denn für drei Frauen, die auch drei sehr seltsame Namen haben? Amar, Cisan und Trixi.
Ja, das sind drei ehemalige Kolleginnen, vielleicht auch drei Freundinnen. Und die haben eben wirklich in einer Band gespielt, als sie jung waren. Also sie sind schon sehr lange ein Trio. Die leben in einem Altersheim. Das ist nicht näher beschrieben, ist vielleicht ein... Vielleicht ist es ein Altersheim für Künstlerinnen, sowas soll es ja geben. Die Namen, vielleicht sind das Fantasienamen, vielleicht sind das aber auch Namen, die vielleicht anzeigen, dass sie nicht alle drei in Deutschland geboren sind. Das habe ich auch offen gelassen.
Trixi Lamm zum Beispiel, ich habe das mal nachgeschaut, das beglückende Lamm oder das reisende Lamm von der Wortstammbedeutung, die beglückende und die reisende, könnte das sein?
Ja, genau.
Der Komet, so heißt die Erzählung, und da steht der Satz, seit einer Woche war der Komet da und schon eine feste Größe am Himmel, wie der Mond, nur noch schöner. Welche Rolle spielt denn der Komet in der Erzählung?
Der ist eben relativ neu da. Der ist jetzt nicht mehr was ganz Aufregendes. Er ist keine Riesensensation in der Erzählung. Das ist jetzt gar nicht so, dass die Leute sich nur noch über den Kometen unterhalten. Aber wie in jeder Kometenerzählung ist nicht ganz klar, ist das jetzt vielleicht ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen. Der wird von einem Wind begleitet, wobei man nicht genau weiß, ob der Wind von dem Kometen kommt, der im Verlauf der Geschichte auch zu einem stärkeren Sturm wird. Der ist für Trixie, die Hauptfigur, auch so etwas wie, ja schon auch so ein romantisches Symbol wie der Mond, nur eben viel fremdartiger.
So ein Komet kündet ja etwas Neues an. So heißt es in vielen Religionen, ein Aufbruch und ein Unglück. Im Christentum ist es ja die Geburt des Christkindes. In Ihrer Erzählung holen Sie diese Überlieferung ja vielleicht auf eine Art, auf den Boden der säkularen Jetztzeit zurück. Da stürzt der Komet so in der Bedeutung ganz schön ab, wenn es heißt, kein Heilsbringer würde geboren, weder in diesem noch im nächsten Jahr, wie überhaupt noch nie einer geboren worden war, weil es natürlich keine Heilsbringer gab. Nur zerzauste oder gut gekämmte, nur verträumte oder zupackende Menschen wie Amar und Caesar, Zitat Ende. Aber das sind doch Heilsbringer, das sind doch wahre Christkinder, die beiden.
Ja, so gesehen haben Sie recht, das stimmt. Das wäre vielleicht dann in einem nächsten Gedankengang oder in einem Fortgang der Geschichte, müsste man genau das ausarbeiten, aber die Geschichte durfte ja eine bestimmte Länge nicht überschreiten. Und vielleicht ist das ein bisschen so angelegt, dass es auf das Ende zu, das, was Sie gerade zitiert haben, und dass man vielleicht genau darauf dann auch kommen könnte.
So das Christkind zu sehen, so die Christkinder zu sehen. Ja. Und in der Weihnachtserzählung, wenn ein Komet auftaucht, da denkt man natürlich an den Stern Bethlehem,
ja,
oder?
Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte das natürlich nicht jetzt so extrem mich genau darauf berufen und das jetzt die Weihnachtsgeschichte ganz neu erzählen. Das wollte ich natürlich nicht.
Glauben Sie an den Stern von Bethlehem? Ist der für Sie real?
Also wenn ich jetzt ganz konkret an den echten Stern von Bethlehem denke, da habe ich ein bisschen recherchiert. Da ist der tatsächlich wohl, muss man so sagen, leider eine Erfindung, eine Legende. Es gibt verschiedene Theorien darüber. Also eine Zeit lang hieß es könnte eine Konjunktion zwischen Jupiter und Venus gewesen sein, aber das ist inzwischen vom Tisch, weil das zeitlich nicht so ganz gepasst hat.
Ist das überhaupt wichtig, ob der real ist? Denn dieser Stern von Bethlehem hat ja eine Realität zur Folge gehabt, die realer kaum sein kann.
Ja.
Der war der Stern, der dafür gesorgt hat, dass eine ganze Religion, eine Weltreligion gegründet worden ist.
Ja, natürlich, klar. Das ist aus der Vorstellung der Menschen heraus eine Realität geworden. Das ist natürlich auf der einen Seite toll, aber ich bin dann eben manchmal auch doch so ein bisschen naturwissenschaftlich orientiert, dass ich so denke, nee, aber den konkreten Kometen gab es nicht. Aber ich finde das schon eben aber auch sehr, sehr spannend, wie etwas zu einer Realität werden kann. Das entspringt aber eben wirklich einer Fantasie vielleicht oder einer Vorstellung.
Wie ist das denn mit Weihnachten, dem Christkind? Bedeutet Ihnen Weihnachten etwas?
Ich muss gestehen, nee, nicht mehr so wirklich viel. Ich kann es gar nicht genau herleiten, warum das so gekommen ist. Es kann vielleicht auch einfach sein, dass ich so von diesem Weihnachten, wie wir es jetzt im profanen Alltag kennen, mit Weihnachtsmarkt und Geschenke kaufen und dieser ganze Rummel, dass ich das einfach so ein bisschen satt habe, muss ich gestehen. Ich aber auch diesen Hintergrund dieser Geschichte, ich glaube einfach wirklich zu wenig dran, dass es, da bin ich eben auch wieder so realistisch und es mir immer schwerer fällt, vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun, das dann in so eine Art Symbolik überzuführen. Ich kann das einfach nicht mehr so richtig glauben. Früher habe ich das natürlich auch nicht in der Realität geglaubt. Das war mir schon immer klar, dass es das Christkind nie gegeben hat, so in dem Sinne. Dann konnte man aber dran glauben, an den Gehalt der Geschichte vielleicht, aber das fällt mir irgendwie auch nicht mehr so ganz leicht. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig hier, das zu sagen, aber ich hinterfrage Religionen generell schon so ein bisschen, weil ich im Moment auch die negativen Dinge, die Religionen, also die das Gebäude, das Ding, der Gegenstand Religion mit sich bringt, auch schon auch sehe. Und das ist im Moment, frage ich mich so ein bisschen, ich weiß im Moment nicht genau, wie ich mich dazu verhalten soll.
Also wenn man sieht, wie die Religion politisch instrumentalisiert wird, Sie sind dem Katholizismus übergetreten.
Ja, das habe ich gemacht 2008. Ich bin mit einem befreundeten Dichter, Norbert Hummelt, da war ich übrigens zum ersten Mal mit ihm im Kölner Dom und mit dem hatte ich viel Austausch, genau über solche Fragen, Glauben. Und ich war vorher eben evangelisch und war da aber auch schon länger nicht mehr in der Kirche, aber da eben aus dem Grund, weil es mir zu profan oft erschien. Damals meine Vorstellung von Glauben, ich gemerkt habe, das ist im katholischen Gottesdienst zum Beispiel auch besser aufgehoben gewesen. Das finde ich auch nach wie vor, ich kann es immer noch nachvollziehen. Und bin trotzdem im Moment einfach nicht mehr in der Kirche aktiv. Ich bin nicht ausgetreten oder so. aber lasse das im Moment einfach so ein bisschen ruhen. Ich glaube, das ist für mich gerade das richtige Stichwort. Ich lasse es erstmal ruhen und dann schauen wir mal weiter, was so noch passiert.
Ja, aber es ist, wenn man das betrachtet, bedeutet Religion für Künstlerinnen und Künstler ja doch unheimlich viel. Der Umgang mit Sprache, das Wort ist Fleisch geworden. Welch großartiger Satz, der das Weihnachtsgeschehen zusammenfasst. Dass die Sprache so eine ungemeine Kraft hat, die eine nahezu materielle Wirklichkeit schaffen kann. Diese Wandlung und Verwandlung, das ist doch toll eigentlich. Das macht ein Schriftsteller ja auch jeden Tag, oder?
Ich kann es in meinem Erleben nicht so ganz zusammenführen. Also Kunst überhaupt hat eine ähnliche Funktion wie Religion, weil Kunst hat immer auch einen Anteil, der nicht wirklich verstehbar ist. Für mich ist das eben in der Religion auch. Also ich habe diese Wandlung nie so ganz verstanden und auch nicht wirklich so nachvollziehen können. Aber das fand ich eigentlich auch genau das Spannende daran. Und das ist in der Kunst das Gleiche. Da gibt es so viele Anteile, die wir nicht wirklich verstehen. Gerade eigentlich nicht unbedingt in der Literatur, sondern in der Musik oder im Tanz ist das für mich viel stärker spürbar.
Sie schreiben ja selbst Gedichte und mit Ihren Gedichten verwandeln Sie ja auch die Wirklichkeit. Mit den Gedichten verzaubern Sie doch die Welt.
Ich weiß nicht, ob ich verzaubern so ein gutes Stichwort finde. Ich will nicht aufklären mit meinen Gedichten. Das wäre ja die andere Seite. Das will ich auch nicht. Ich glaube, mir geht es eher erstmal darum, überhaupt eine Stimme zu haben oder eine Stimme zu erschaffen. Das vielleicht schon, eine Person auch zu erschaffen. Meine Texte, meine Gedichte, oft haben die einen Grenzbereich zum dramatischen Text. Also es sind auch immer Theatertexte eigentlich, Monologe. Und darum geht es mir eigentlich am ehesten. Und dann stimmt das natürlich auch wieder. Dann habe ich eine Figur nämlich erschaffen, eine Stimme.
Ja, das machen Sie auch in Ihren Romanen. Erschaffen Sie Figuren, die, wenn sie gut beschrieben sind, doch sehr real sind auch.
Ja, das auf jeden Fall. Das denke ich schon auch. Aber ich finde auch, trotzdem braucht man die Distanz, um zu sagen, das ist ein Roman und eben nicht die Wirklichkeit. Klar, der Roman und die Literatur gehört irgendwie zur Wirklichkeit, aber die Romanfigur, die bleibt eben doch im Roman, die kann nicht rausschlüpfen. Das wäre mir ein bisschen zu viel.
Wie machen Sie das denn Weihnachten mit Ihrer Familie? Es ist doch ein sehr aufgeladenes Fest. Also
ja, mein Mann und ich, wir kaufen uns da tatsächlich mal ein bisschen schönere Sachen zu essen, was wir irgendwie sonst das ganze Jahr nicht essen, irgendwas Besonderes, und trinken auch ein Glas Sekt zusammen. Das reicht uns aber auch schon. Und unsere Töchter kommen auch vorbei und die kriegen natürlich noch Geschenke. Das finden wir auch schön. Das ist für uns auch schon genug. Und ich fände es eigentlich auch ganz schön, wenn das insgesamt, dass man sich auf so kleinere Dinge besinnen könnte. Wir singen da keine Weihnachtslieder. Wir haben auch keinen Weihnachtsbaum, muss ich sagen, weil ich das zum einen einfach auch nicht mehr schaffe. Das ist mir wirklich einfach ein bisschen zu viel Arbeit. Ich müsste den ja auch alleine herkriegen, weil mein Mann ist schwerbehindert, sitzt im Rollstuhl. Und ich glaube eben, das geht auch ohne. Also wenn man das sehr, diesen Weihnachtsgedanken haben wollte, kann man den auch wirklich ohne Weihnachtsbaum haben. Aber natürlich, als unsere Kinder klein waren, haben wir das alles schon gemacht. Das gehört dann schon dazu.
Hab ein schönes Fest, sagte Jack. Das ist der Handleser in der Weihnachtserzählung von Martina Hefter, der Komet. Und Xi oder Ki?
Ja, Xi. Die Abkürzung für Trixi.
Trixi sagte, dass sie Weihnachten nicht feiere. Jack, der Handleser, sagte, ja, das weiß ich doch. Ich meinte einfach nur ein Fest. Irgendeines. Zitat Ende. Vielen Dank, Martina Hefter. Mit der Gewinnerin des Buchpreises 2024 habe ich über Weihnachten, Religion, Glauben und auch über die Kirche gesprochen. Ihr ausgezeichneter Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Hat 222 Seiten. Das Buch ist im Verlag Klett-Cotta erschienen. Es kostet 22 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.